Ich will noch mal kurz beten. Haben wir noch so viel Luft? Ja, so viel haben wir noch. Ich bete noch mal und dann legen wir noch kurz los mit einer Wortbetrachtung und dann gehen wir taufen. Jesus, ich danke dir für das, was wir gerade gehört haben, dass du immer wieder neu uns zu dir herziehst und dass wir spüren, dass das bei dir unser Zuhause ist und dass wir bei dir einfach sein dürfen und ruhen dürfen. Nicht, dass es das Leben plötzlich einfacher wird oder keine schlimmen Dinge mehr passieren, aber dass wir ein Zuhause haben bei dir, wo wir Frieden spüren, wo wir Ruhe spüren, wo wir Freude spüren und Kraft spüren. Und Herr Jesus, das ist so ein Privileg, dass du an der Stelle auf uns zukommst. Und ich danke dir so dafür. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier vorne stand. Ich danke dir aber auch für jeden Einzelnen, der hier sitzt. Und ich will dich bitten, dass wir jetzt auch noch in der Predigt einfach nochmal ganz neu spüren, was es eigentlich bedeutet, wenn du zu uns kommst und in unser Herz sprichst. Und was es bedeutet, dass du alles gegeben hast, damit wir dich ganz haben dürfen. Amen. Wer kennt diesen Ton noch? Die Jüngeren sagen, keine Ahnung, was. Das gute alte 56K-Modem, ihr lieben Jugendlichen, so sind wir früher ins Internet gegangen. Ja, man hat sich eingewählt mit einem Modem, 56K, also nicht irgendwie Mega, sondern Kilobyte, hat sich eingewählt, hat gehofft, dass es irgendwie geklappt hat und nach ein bisschen hin und her war es dann plötzlich still, man wusste, jetzt bin ich drin. Bis dann irgendjemand aus Versehen den Telefonhörer abgenommen hat oder irgendjemand von außen angerufen hat und dich aus der Leitung geschmissen hat. Ja, auch alles das ist passiert. So haben wir uns früher ins Internet eingewählt, wenn wir irgendwas wissen wollten. Ich kann mich noch an so manche Stunde erinnern, die ich da hoffnungsvoll auf diese kleine Verbindung geschaut habe und überlegt habe, wie lange dauert es noch, bis es endlich heruntergeladen ist. Damals eine Datei von 10 Megabyte. Und ich habe die 10 Megabyte in 5 Stunden heruntergeladen. Danach habe ich gejubelt, weil 5 Stunden lang unser Internet nicht unterbrochen war. Ich habe damals 2 Megabyte pro Stunde heruntergeladen. Das lade ich jetzt in ungefähr 0,2 Sekunden. So ändern sich die Zeiten. Wir sind heute anders verbunden. Aber trotzdem wollte ich uns nochmal mit hineinnehmen in diesen Ton, der bei manchen positive, bei manchen vielleicht auch frustrierte Erinnerungen weckt. Und wenn man heutzutage irgendwo wohnt, wo es immer noch kein gutes Internet gibt, vielleicht immer noch. Ich wollte uns da nochmal mit hineinnehmen, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass wir unsere Beziehung mit Gott ganz ähnlich wie ein 56K-Modem leben. So, ich strecke mich aus nach Gott, wenn ich irgendwas wissen will. Wenn ich irgendein Problem habe, wenn mich gerade was anficht, wenn eine Entscheidung ansteht oder wenn irgendjemand krank wird oder wenn in der Familie gerade was nicht stimmt oder vielleicht auch, wenn ich mega glücklich bin und es ist gerade keiner da, dem ich Danke sagen kann, dann holen wir unser 56K-Gebetsmodem hervor und suchen die Verbindung zu Gott. Vor allem Sonntagvormittags und zu Prüfungszeiten laufen die Drähte heiß, nur um dann relativ schnell danach die Verbindung irgendwie wieder zu trennen, aufzulegen und in die reale Welt zurückzukehren. Und Gott verkommt an vielen Stellen zu einem cloud-basierten Automaten, in dem wir unsere Gebets- und Bibelversmünzen irgendwie so lange einwerfen, bis wir meinen, dass es reicht. Jetzt hat es Gott doch irgendwie so oft gehört und so lange gehört, dass jetzt was passieren müsste oder jetzt reicht es oder jetzt hat sich mein Gewissen wieder beruhigt oder wie auch immer. Ich weiß nicht, ob ihr euch da wiederfinden könnt. Ich kann mich da an manchen Stellen wiederfinden, wo ich denke, okay Gott, jetzt ficht mich gerade was an, jetzt muss ich dich suchen und ich wähle mich ein mit meiner wackeligen Verbindung hin zu diesem Gott. Das Problem dabei ist natürlich, dass unsere Beziehung mit ihm, unsere Verbindung mit ihm, wenn wir sie so leben, immer abhängig ist von der Hardware. Von mir. Fühlt sich die Hardware gerade gut, bin aufgestanden und war irgendwie 4 Kilo leichter oder was auch immer, passiert mir nicht, aber habe ich mir sagen lassen, dann geht's mir gut. dann kann ich loslegen und ich schicke vielleicht ein Dankgebet an Gott. Bin ich bedrängt, dann funktioniert die Hardware auf jeden Fall. Sie funktioniert im Notfall immer und es geht auch. Bin ich verängstigt? Natürlich, die Hardware will sich einwählen bei Gott. Fühle ich mich schuldig oder gar verschämt? Dann wähle ich mich nicht mehr so gerne bei Gott ein, weil der Gott ist ja irgendwie gut und heilig und ich bin so schuldig und ich schäme mich ein bisschen für das, was ich getan habe, dann suche ich vielleicht eher Abstand und wähle mich nicht ein. Ob und auf welche Art ich die Verbindung zu Gott suche, hängt, wenn ich sie so lebe, immer ab von meiner Befindlichkeit. Hängt immer davon ab, wie es mir gerade geht. Paulus schreibt einen Brief an die Christen in Kolosser. Und da sagt er ein paar Sätze, die ich heute Morgen noch betrachten will, weil ich glaube, dass sie uns viel zu sagen haben. Er schreibt im Kolosserbrief im ersten Kapitel, er hat mir nämlich in Übereinstimmung mit seinem Plan, also er schreibt hier über Gott, er hat mir nämlich in Übereinstimmung mit seinem Plan die Aufgabe anvertraut, euch seine Botschaft in ihrem ganzen Umfang bekannt zu machen. Er sagt also, okay, ihr Lieben, Gott hat mir den Auftrag gegeben, dass ich das, was Gott euch sagen will, nicht nur Stückchen oder Häppchenweise euch gebe, sondern den ganzen Umfang, die ganze Tragweite dessen, was Gott sagen will, euch wiedergebe und bekannt gebe. In früheren Zeiten, schreibt er, und für frühere Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Und da will ich kurz anhalten, weil ich glaube, dass es oft den Status wiedergibt, in dem wir uns wiederfinden. Gott, der Geheimnisvolle, der Verborgene. Und wir müssen uns die Situation vorstellen, damals war es ja so, dass die Israeliten, wenn sie zu Gott kommen wollten, die konnten nicht einfach loslegen und beten, sondern sie sind zum Tempel gegangen mit einer Opfergabe. Und dann haben sie den Priester gebeten, der dort am Tempel arbeitet, und er sagt, lieber Priester, also liebes 56K-Modem, lieber Priester, bitte verbinde das, was ich zu sagen habe, mit Gott. Hier ist meine Opfergabe. Und der Priester hat losgelegt, hat das Ding geopfert und hat dann hoffentlich für mich dieses Gebet an Gott gerichtet und hat hoffentlich vielleicht auch eine Antwort bekommen oder eben auch nicht. Er hat sich für mich verbunden. Und Gott war für mich damals ein verborgener Gott, der nur durch dieses Modem, durch diesen Priester praktisch irgendwie erreichbar war. Und deswegen sagt Paulus, diese Botschaft war ein Geheimnis. Wir als normale Menschen konnten an diese Botschaft gar nicht ran. Wir konnten uns da irgendwie, wir haben irgendwie gewusst, vielleicht wissen wir das ja heute auch noch, vielleicht glauben wir das auch noch, so Gott ist allmächtig, er ist allwissend, er ist immer liebend und er ist irgendwie auch immer für mich da, er ist rettend, er ist tröstend und so weiter, aber er ist irgendwie halt auch verborgen. Ich komme nicht so richtig an ihn ran. Er ist verhüllt und ich bete und versuche mich irgendwie zu verbinden, irgendwie hinter diesen Vorhang im Tempel zu schauen, wo Gott wohnt, um wenigstens so einen kurzen Blick auf ihn zu erhaschen, so einen kurzen Eindruck zu bekommen, irgendwie, dass Gott wenigstens kurz eingreift in mein Leben und dann kann er auch wieder zurück hinter den Vorhang gehen. Das ist okay, aber jetzt gerade brauche ich dich, Gott. Bitte, bitte greif doch jetzt kurz ein. Bitte, bitte wende das jetzt zum Guten. Bitte, bitte zeig mir jetzt, wie ich mein Leben verbringen soll, welche Entscheidung ich treffen soll. Jetzt brauche ich dich. Paulus sagt, in früheren Zeiten und in früheren Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Vers 27, ihnen wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker, also sind wir, dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Paulus spuckt es endlich aus. Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Jetzt ist ja dieser Satz, Christus in uns, naja, das ist ein einfacher, kleiner Satz und ohne Soundeffekte und musikalisch-emotionale Untermalung haut es mit diesem Satz heutzutage keinen mehr vom Hocker. Auf jeden Fall seht ihr jetzt nicht irgendwie so aus, als ob ihr jetzt völlig beeindruckt hier sitzt und sagt, wow, das ist ja richtig, wow, noch nie gehört dieses Geheimnis. Wahnsinn, Paulus, überhaupt nicht. Vielleicht müssen wir noch mal kurz überlegen, wie das für die Leute damals gegolten hat. Für die war das nämlich total erschütternd, was Paulus hier von sich gibt. Es ist eine 180-Grad-Kehrtwende, es ist ein komplett anderer Ansatz von dem, was sie bisher für möglich gehalten hatten. Von dem, was sie bisher über Gott gedacht haben, ein komplett anderer Ansatz, Christus in dir. Hier sagt nämlich Gott, du kannst noch so diszipliniert beten und Bibel lesen, wie du willst. Du kannst dich anstrengen, wie du willst. Du kannst dein Leben damit verbringen, immer Gutes zu tun. Und versuchen, möglichst wenig irgendwie zu sündigen oder Böses zu tun. Immer freuen, kannst du alles machen. Aber die Verbindung zu Gott, die wird immer eine wackelige bleiben. Immer durch ein Modem hindurch. Das hat keinen Sinn. Wir drehen das Ganze einfach. Nicht mehr du suchst mich, sondern ich komme zu dir. Und zwar nicht nur so, dass wir in Verbindung bleiben, sondern ich komme ganz zu dir, um in dir zu wohnen. Ich bin in dir. Gott ist immer der, der entgegenkommt. Auch im Alten Testament. Er ist der, der entgegenkommt, der da ist. Und jetzt sagt er, ich bin nicht nur da, sondern ich bin in dir. Und wenn ihr ein paar von den Zeugnissen heute Morgen gehört habt oder wenn ihr mit Menschen sprecht, die das erlebt haben, was es heißt, dass Gott sagt, ich bin in dir, nicht mehr um dich herum, nicht mehr fern zum Einwählen übers Telefon, sondern in dir drin. Und wenn ihr spürt, was da für eine Änderung passiert ist, dann werdet ihr merken, auch das war erschütternd. Im positiven Sinne, aber es war erschütternd. Ich brauche keinen Grat zu Gott mehr. Ich bin praktisch mein eigener Hotspot. Den Fehler, den wir machen, ist, dass wir Gott hinterherrennen. Wir versuchen, irgendwas von ihm zu erhaschen. Gott, zeig dich doch mal so ein bisschen. Und das Geheimnis, das Paulus uns hier mitteilt, ist, ihr könnt Gott gar nicht einfangen. Ihr könnt ihn gar nicht erhaschen. Das haben die Generationen früher versucht und sind an diesem verborgenen Gott, der irgendwie hinter dem Vorhang im Tempel war, verzweifelt. Es hat sie nicht weitergebracht. Ihr könnt es gar nicht. Er schreibt in Epheser 2, denkt doch mal zurück. Denkt doch mal zurück, wie es früher war. Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Jesus. Da gab es keine Verbindung zwischen euch und Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und ihr wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Aber dann schreibt er, doch jetzt, das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit, weil Christus sein Blut für euch vergossen hat. Und jetzt seid ihr nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein, in seiner Gegenwart zu sein, ganz bei ihm zu sein und er ganz in uns. Da dreht sich was, 180 Grad. Da ist was Erschütterndes passiert. Wir haschen nicht mehr Gott hinterher, wir versuchen nicht irgendwie zu ergreifen und zu fangen, sondern Gott kommt ganz zu uns. Und er bleibt da nicht stehen, sondern er kommt in uns und wohnt in uns. Und es war natürlich ungeheuerlich für die damalige Zeit zu denken, weil wir haben ja diesen Tempel vor unseren Augen, wo alles immer ganz schön geputzt ist, wo 24 Stunden Lobpreis und Gebet ist, wo die ganze Zeit Opfer dargebracht werden, wo alles Gold ist und glänzt und die Priester eine Ausbildung machen müssen, damit sie da überhaupt dienen dürfen und immer ganz vorsichtig sein müssen, dass sie diesen Gott irgendwie nicht verstören oder so. Da kann ich mir vorstellen, dass da Gott wohnt, in so einer ganz toll zubereiteten Wohnung. Aber in mir? In dem Dreckloch, was ich manchmal mein Herz nenne, ich bin jetzt mal ehrlich, so. Da bei mir, wo so viele Dinge schief laufen, wo gar nicht so viel glänzt, wo nicht so viel Gold ist, wo ganz sicherlich nicht 24 Stunden Gebet und Lobpreis im Herzen wohnen, sondern ab und zu auch mal Zorn oder was anderes. Das ist doch nicht angebracht, dass der Gott des Universums da einzieht. Vielleicht, wenn ich mal 2 Stunden gebetet habe oder einen Gottesdienst besucht habe, dann ist die Wohnung vielleicht so gut geputzt, dass er da einziehen könnte. Aber so denkt Gott nicht. Und genau das ist dieser Skandal. Dieser Skandal, dieses Geheimnis, das Ungeheuerliche. Gott braucht keinen geputzten Tempel. Er braucht keine 2 Stunden Lobpreis. Er braucht keinen Gottesdienstbesuch von dir. Er braucht nicht mal ein Tischgebet von dir. Sondern er sagt, alles, was auf Menschen wert, lesen wir im Epheser ein paar Verse vorher, ist sowieso nichts wert. Ihr könnt die Verbindung zu mir gar nicht finden. Sondern ich komme zu euch. Und ich komme zu euch mitten in den Dreck. Ich sage nicht, räum vorher auf, sodass ich eintreten kann, sondern ich komme mitten hinein. Und dann glänzt dein Leben nicht, weil du es zum Glänzen gebracht hast, sondern weil ich da bin, weil ich in dir bin. Dann fängt es an zu glänzen. Es ist also keine menschengemachte Herrlichkeit, die dann irgendwie so groß wäre, dass Gott sagt, okay, hier kann ich wohnen, sondern Gott selbst schafft die Voraussetzungen. Er schafft die Voraussetzungen, dass wir rein vor ihm sind und dass er bei uns einzieht. Paulus sagt, Christus in uns, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Naja, was ist denn diese Hoffnung der Herrlichkeit? Keine Zapfbar bei McDonald's. Irgendwie so, ich brauche mal Spezi, ich brauche mal Spreit, ich brauche mal hier einen guten Ratschlag, ich brauche mal hier ein bisschen Weisheit, ich brauche hier mal ein bisschen Trost. Und das lasse ich mir dann raus an den Hamen, wo irgendwie Trost draufsteht. So funktioniert Gott auf jeden Fall nicht. Sondern Christus in uns wird zur Quelle, die immer sprudelt. Wo ich nicht hingehen muss, um noch mehr zu zapfen, sondern die in mir ist und weiter sprudelt. Die in die Ewigkeit hinsprudelt. Und der Unterschied an der Stelle zwischen dem, was früher war, was Paulus beschreibt, und dem, was jetzt ist mit Christus in uns, ist krasser als 65K und 200 VDSL. Nicht, weil es noch schneller ist, sondern weil es eine komplett andere Kategorie ist. Deswegen spricht die Bibel von Wiedergeburt. Sie sagt, das, was da passiert, das passt gar nicht mehr rein in dein altes Verständnis von Gott. Es passt nicht mehr rein in dein altes Leben. Es geht nicht darum, dass wir deine Internetverbindung so lange tunen, bis sie irgendwie mega schnell wird. Das, was hier passiert, passt nicht mehr rein. Das ist ein kategorischer Unterschied. Jetzt gilt nicht mehr Christus irgendwo da draußen und ich versuche, mich mit ihm zu verbinden, sondern es gilt Christus in mir. Da besteht ein Unterschied. Und deswegen sagt die Bibel, da muss ich von Neuem geboren werden. Das alte Leben taugt dafür nicht mehr. Mit dem alten Leben kommt ihr nicht weiter. Und deswegen taufen wir auch durch Untertauchen. Weil das symbolisch sagt, mein altes Leben reicht nicht mehr aus für das, was ich da gesehen habe. Es reicht nicht aus, um diese Verbindung mit Gott zu halten, um dieses Leben irgendwie anzunehmen. Deswegen sterbe ich, bildlich gesagt, mit Christus. Ich tauche unter und ich sterbe mit Christus. Und ich stehe wieder auf. In der Wiedergeburt, weil mein neues Leben jetzt nicht mehr von mir ausgeht, sondern von Christus in mir, die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Das bestimmt jetzt mein Leben. Und das schaffe ich nicht, indem ich mein Leben nehme und irgendwie versuche, dann noch ein bisschen dran rumzufeilen, noch ein bisschen besser zu werden, vielleicht ab und zu mal mehr in die Gemeinde zu kommen oder zu meiner Frau ein bisschen netter zu sein oder mein Zimmer öfters aufzuräumen. Und dann hoffentlich reicht es aus, damit kommen wir nicht weiter. Egal wie gut du darin bist, es wird immer ein 56K-Modem bleiben, auch wenn du das Turbo geschaltet hast. Jesus sagt, wir brauchen eine neue Kategorie. Und er sagt, gib das Alte auf. Gib auf, immer versuchen, diese Verbindung zu suchen. Und lad mich ein, ich bin in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Und in dir sprudel ich die Quelle hin zum ewigen Leben. Die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit haben wir in Christus. Das bringt mir natürlich aber noch relativ wenig, wenn ich nicht weiß, was diese Herrlichkeit eigentlich ist. Das klingt ja alles schön und gut, Samuel, das klingt ja alles schön und gut, was du da erzählst. Das war für die Gäste. Aber das bringt mir wenig, wenn ich nicht weiß, was soll denn diese Hoffnung für die Herrlichkeit? Jetzt die ganz Schlauen unter uns, die irgendwie aufgepasst haben, die Kinderschuhe, die sagen, ja natürlich, ich weiß es doch. Wir werden ja irgendwie, wenn wir sterben, nicht sterben, sondern wir kommen dann ja irgendwie in den Himmel. Das ist doch die Herrlichkeit, auf die wir hoffen. Und wir sagen, ja, das stimmt, ja, da hast du wirklich recht. Aber wir bleiben oft genau in dem Punkt stecken und denken nicht mehr weiter. Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit, ist nämlich nicht Christus in uns, die Hoffnung auf Ewigkeit. Dann wären wir da schon fertig. Christus in uns heißt die Hoffnung auf die Ewigkeit. Das ist schon mal richtig krass. Wir haben die Hoffnung auf die Ewigkeit. Wenn wir sterben, ist nicht vorbei. Das Leben von Jesus ist so krass, dass es den Tod überdauert und wir in Ewigkeit weiterleben. Das wäre schon mal eine geniale Zusage und eine geniale Hoffnung. Aber es heißt eben nicht die Hoffnung auf die Ewigkeit, sondern es heißt die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Und Gottes Herrlichkeit ist mehr als eine Ewigkeit mit ihm, wenn wir dann mal tot sind. Ich will es vergleichen mit einem Geschenk. Gott gibt uns ein Geschenk. Und wenn wir nur die Hälfte auspacken, dann können wir dieses Geschenk ja gar nicht so richtig nutzen. Das ist wie, ich mach's anders. So, all das, was Jesus am Kreuz für uns erkauft hat, so das ewige Leben, Heilung, Befreiung, Trost, Kraft, Mut, Liebe, seine immerwährende Gegenwart, all die Dinge, die für uns in diesem neuen Leben durch Christus in uns gelten, wenn wir die eingepackt lassen, bis wir sterben, dann ist es so, als ob wir Weihnachten feiern und vorher immer ab und zu mal ein bisschen geschaut haben, ja, wie sehen denn die Geschenke aus, alles gut. Und dann, wenn wir tot sind, dann ist Weihnachten, weil jetzt bekommen wir sie alle. Macht das Sinn? Nee, es war ein blödes Bild. Lasst mich nochmal kurz nochmal anfangen, das war dumm erklärt. Was ich sagen wollte, Weihnachten ist schon jetzt. Weihnachten ist nicht, wenn du tot bist. Die Geschenke, die Jesus für uns am Kreuz erkauft hat, die gelten für jetzt. Christus in uns gilt für jetzt. Wir müssen jetzt und heute Weihnachten feiern, nicht erst, wenn du tot bist. Weil wenn du tot bist und im Himmel bist, dann brauchst du kein Erinnerungsfest mehr wie Weihnachten. Dann siehst du Jesus von Angesicht zu Angesicht. Wir sagen, was, wir haben mal Weihnachten gefeiert? Was war denn das für ein Quatsch? Ich habe Jesus von Angesicht zu Angesicht, ich brauche doch jetzt keine Geschenke mehr von ihm. Wir brauchen Weihnachten jetzt. Wir brauchen das, was Jesus uns geben will, jetzt. Und die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes ist genau diese Zusage, dass seine Herrlichkeit auch jetzt schon für uns gilt. Hier in diesem Leben. Dass wir das nicht irgendwie absitzen müssen, bis wir dann irgendwie 80, 90, 100 Jahre alt sind und dann endlich sterben wir und jetzt endlich sind wir in der Herrlichkeit. Sondern schon jetzt sagt Christus, ich bin in dir. Und das ist der Skandal. Der Skandal, dass wir nicht mehr aus uns leben, sondern aus Christus. Und was das für uns bedeutet, diese Wahrheit und diese Hoffnung zu entfalten. Paulus schreibt den nächsten Vers, ihn, also Christus, verkündigen wir. Wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat und so weiter und so fort. Was Paulus hier sagt ist, nehmt mich nicht beim Wort, sondern wir lehren euch in dem, was Christus gesagt hat. Nehmt Jesus beim Wort. Wie entfalte ich diese Herrlichkeit in meinem Leben? Indem ich das ernst nehme, was Jesus gesagt hat. Indem ich sage, okay Jesus, das, was du gesagt hast, das, was in deinem Wort steht, dem gebe ich in meinem Leben Raum, sich zu entfalten. Nicht erst im Himmel, nicht nur, wenn die Not gerade drückt, sondern jede Sekunde meines Lebens lebt nur deswegen, weil du in mir bist. Und ich will das, was du mir zugesagt hast, zur Entfaltung kommen lassen. Komm, Jesus, entfalte dich ganz neu in meinem Leben. Paulus spricht hier von einem Geheimnis. Wenn ich darüber nachdenke, dann denke ich immer an Trump. Ich weiß auch nicht warum, also an Donald Trump. Und ich überlege mir, wie es dem so geht bei den Geheimdienstbriefings, so, die er da so hat. Und die erzählen ihm, naja, die Nordkoreaner machen wieder dies und die Chinesen machen das und die Muslime machen das. Und ich überlege mir, sitzt er da am roten Drücker und denkt, wann soll ich drücken? Das ist ja hochexplosives Material, das er da hat. Und er hat die Möglichkeit, irgendwie das ganze Ding in die Luft zu jagen. Macht er hoffentlich nicht, dafür bete ich auf jeden Fall. Aber es ist hochexplosiv, diese Geheimnisse, die Trump da bekommt. Ich würde behaupten, dieses Geheimnis, was Paulus hier uns beschreibt, ist nicht minder weniger irgendwie explosiv. Es ist genauso explosiv für unser Leben. Wenn ihr das nicht glaubt, dann fragt jemanden, der das erlebt hat. Der erlebt hat, wie die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit Gottes, die alles überstrahlt, nicht mehr in weiter Ferne bleibt, nicht mehr was ist, dem ich irgendwie hinterherhechel, sondern was ist, was plötzlich in mir wohnt und sich in mir entfaltet. Es ist höchst explosiv. Es ist erschütternd. Es dreht mein Leben nicht nur um, sondern es beendet mein Leben und gibt mir eine völlig neue Kategorie. Mein Leben aus Jesus heraus. Er lässt mich nicht in meinem Maßstab, in meinem menschlichen Maßstab begrenzt bleiben, sondern gibt mir für mein Leben einen neuen Maßstab. Es gilt nicht mehr die alte Messungsweise. Wie gut warst du? Hast du dich angestrengt? Das ist die Messweise, mit der wir messen. So, sondern jetzt gilt ein neuer Maßstab, der Maßstab Gottes. Und jetzt, ab jetzt werden mein Leben und meine Zukunft nach diesem Maßstab gemessen und vermessen. Die Frage ist nicht, bin ich schon drin, wie manche, die früher Fernseher hatten und AOL-Werbung geschaut haben, vielleicht wissen. So Boris Becker hat sich gefragt, bin ich denn schon drin? Und er war drin im Internet. Das ist nicht die Frage, die wir stellen sollten. Wie kann ich mich noch schneller und besser mit meinem 56K-Modem verbinden? Das ist nicht die Frage, die wir stellen sollten, sondern lade ich Jesus in mein Leben ein? Lasse ich Jesus in mir sein? Weil alles, was uns trennt von dieser Herrlichkeit Gottes. Alle Scham und Schande, die wir vielleicht in uns tragen, alles, wo wir sagen, aber ich bin doch nicht gut genug, dass dieser große Gott bei mir einzieht, das hat Jesus alles ans Kreuz genagelt. Das ist alles schon ausgeräumt, alles schon bezahlt. Und deswegen ist die Frage, die Gott uns stellt, nimmst du das für dich an?
Nimmst du das für dich an, dass dein altes Leben stirbt, deine alten Bemühungen sterben und dass du mit mir auferstehst in dem neuen Leben, diese Wiedergeburt erlebst? Das ist die Frage, die Gott uns stellt. Und für die, die das schon gemacht haben, die sagen, ja genau, das habe ich gemacht, ist die Frage, lässt du Gott das, was er in dir ist und was die Herrlichkeit, die in dir ist, lässt es sie zur Entfaltung kommen in deinem Leben? Gibst du dem Raum? Oder versuchst du Gott immer noch hinterher zu haschen und versuchst du dich zu bemühen, irgendwie gut zu sein? Hör auf, dich zu bemühen und lass einfach das, was in dir ist, zur Entfaltung kommen. Und du wirst sehen, dass es hochgehen wird wie eine Bombe. Genau deswegen feiern wir heute die Taufe, weil wir mit Christus gestorben sind. Es ist die Aufgabe aller Versuche, mein Leben irgendwie selber hinzukriegen. Gott irgendwie durch mich zu gefallen, irgendwie mich noch in den Himmel reinzumogeln, weil ich irgendwie dieser alten Frau noch über die Straße geholfen habe. Es ist ein Ende aller dieser Versuche. Es ist ein Ende meines Lebens. Ich sterbe mit Christus, gehe unter ins Wasser und ich stehe mit ihm wieder auf. Das heißt, er lebt nun in mir. Es ist sein Leben in mir, die Hoffnung, seine Herrlichkeit, die jetzt mein Leben definiert. Und das ist die Taufe. Und deswegen feiern wir das und deswegen freuen wir uns auch so mega. Ihr seht gerade alle ein bisschen erschrocken aus. Aber wir freuen uns ja mega, weil wenn Jesus dein Leben definiert, dann definiert die Fülle der Herrlichkeit dein Leben. Was Besseres kann dir nicht geschehen. Die Fülle des Friedens, die Fülle der Liebe definiert dein Leben. Was Besseres kann dir nicht passieren. Und das ist Grund zur Freude. Und deswegen wollen wir auch loslegen und taufen. Lasst mich noch beten für uns, lasst mich noch beten für die Täuflinge und dann legen wir los und schmeißen sie in den See und lassen sie mit Christus wieder auferstehen. Hey Jesus, ich danke dir, dass du ganz auf uns zugekommen bist, dass wir nicht mehr darauf angewiesen sind, irgendwie durch Priester oder Pastoren oder irgendwelche anderen Dinge uns irgendwie versuchen, mit dir zu verbinden und hoffen, dass die Verbindung irgendwie hält, sondern dass du gesagt hast, wir drehen das Ganze einfach rum. Ich komme zu dir und ich bleibe nicht vor dir stehen, sondern ich komme ganz zu dir, in dich hinein, ich wohne in dir. Und hey, es ist ein ungeheuerlicher Gedanke, dass die Hoffnung der Herrlichkeit, der allmächtige Gott selbst in mir wohnt. Ich wage es kaum zu denken. Und doch sagst du es uns zu und es ist wahr. Und Jesus, ich will dich für jeden Einzelnen bitten, der heute Morgen hier sitzt und sagt, genau das brauche ich. Genau das fehlt in meinem Leben, diese Hoffnung der Herrlichkeit. Nicht nur die Hoffnung irgendwie aufs ewige Leben, sondern die Hoffnung der Herrlichkeit, die jetzt und hier für mich gilt. Die Liebe, die Kraft, der Trost, der Friede, die Freude Gottes, die sich in meinem Leben entfalten sollen. Wenn du das heute Morgen bist, dann sag doch einfach Ja zu Gott. Sag ja, Herr Jesus, ich begrabe meine alten Versuche, mein Leben irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Ich begrabe meine alten Versuche, irgendwie dir zu gefallen. Und ich nehme dein Leben für mich an. Ich nehme das, was du für mich getan hast am Kreuz, für mich an. Und ich lade dich ein, komm in mir wohnen. Ich weiß, da ist dreckig. Ich weiß, da ist so manches, wo besser keiner drauf schauen sollte. Aber Jesus, ich lade dich ein, ich kann nicht anders kommen. Und die Zusage Jesus ist, Christus in dir. Ich komme. Ich komme und mache Wohnung in dir. Und ich entfalte meine Herrlichkeit in dir und ab jetzt gilt die für dich. Wenn du das heute Morgen bist, dann mach das doch einfach jetzt, hier. Sag ja, Herr Jesus, das gilt für mein Leben. Und die anderen, die hier sitzen und sagen, ja, das habe ich schon lange gemacht, aber ich habe es irgendwie schleifen lassen. Ich bin mir gar nicht bewusst gewesen, was für eine Kraft da in mir steckt. Dann lass diese Kraft sich ganz neu entfalten und sag, Jesus, ich gebe dir mein Leben ganz neu. Entfalte dich ganz neu. Sei du ganz neu derjenige, aus dem heraus ich lebe und von dem her ich mein Leben definiere. Und ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass ich das so einfach darf, weil du am Kreuz dafür den Weg freigemacht hast. Jesus, ich bete für uns als Christen, die wir hier sitzen, als Gemeinde. Jesus, ich bete, dass wir alles, was wir tun, nicht aus dem definieren, was wir können, sondern allein aus dem heraus, was du für uns getan hast, was du kannst. Und lass uns dafür bekannt sein, dass wir aus deiner Liebe, deiner Gnade, deiner Kraft und deiner Herrlichkeit heraus Entscheidungen treffen, leben und anderen begegnen. Amen. Amen.